Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise.
Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Florian Freistetter.
Und mit Claudia Frick. Hallo.
Hallo.
Wir haben jetzt schon den August hinter uns.
Ja,
kalendarisch, was? Ja.
So schnell, ja. Ja.
Diese Folge erscheint am 2. September.
Das ist Wahnsinn.
Genau. Und wir haben den Sommer hoffentlich erholsam verbracht.
Es ist ja noch Sommer wahrscheinlich. Ich würde mal sagen, September dürfte noch warm sein.
Ja, ich habe jetzt mal schon die klassischen Juli, August, Sommermonate gemeint. Ja. Die haben wir hoffentlich erholsam verbracht, weil wir ja jetzt im Juni schon dafür sorgen, dass uns die Zeit bleibt, den Podcast erholsam zu verbringen. Weil jetzt, wo wir das hier ins Mikrofon sprechen, ist noch Juni, weil wir im August weniger arbeiten wollen und deswegen ein paar Folgen auf Vorrat aufnehmen, beziehungsweise ja unser interessantes Audioarchiv, Klimamaterial in den Podcast hineinkippen, damit ihr im Sommer was zu hören habt und wir im Sommer nichts arbeiten müssen. Das ist der Plan.
Genau, genau. Wir haben ein Sommerloch erzeugt durch unsere Nichtaktivität und dieses Sommerloch füllen wir aber mit anderen Dingen.
Genau, so wie es die Tagebauleute auch machen. Die machen auch Riesenlöcher und dann kommt irgendwie was anderes rein. Aber bei denen dauert es irgendwie 100 Jahre, bis das wieder gut ist. Bei uns geht es schneller.
Exakt.
Ja, in der letzten Folge gab es aus unserem Archiv ein paar Aufzeichnungen vom Klimabenefits-Abenden mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, Künstlern, Aktivismusmenschen, die uns erzählt haben, ja, über Wissenschaft, über Aktivismus, über Kunst und so weiter. Das war das, was ihr letztes Mal hören könntet. Und naja, was ihr diesmal hören könnt, das werdet ihr erfahren. Aber wir haben noch keine Ahnung, weil ich gerade noch dabei bin, diverse Sachen zu organisieren. Also entweder, ja, ihr habt zwei Möglichkeiten. Ja, entweder jetzt gleich danach kommt eine Aufzeichnung, wo Claudia und ich gemeinsam mit Martin Puntigam im österreichischen Radio Fragen von Leuten beantworten, die dort angerufen haben und was über das Klima wissen wollten. Also entweder hört das oder kann auch sein, dass ihr eine Sendung hört, wo Leute anrufen, was über das Klima wissen wollen, aber die Menschen, die die Fragen beantworten, sind nicht Claudia und nicht ich, sondern andere interessante Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, weil es diese Sendung regelmäßig gab, weiterhin geben wird im österreichischen Radio, wo die Science Busters mit Unterstützung unterschiedlichster Leute aus der Wissenschaft Fragen übers Klima beantworten und die verwenden wir auch gerne für den Science Buster Podcast, aber ich muss erst noch klären, ob ich sie hier auch reintun kann. Also entweder ihr hört das oder wenn ihr das nicht hört, dann hört ihr vielleicht ein Gespräch, das ich und Ruth, meine Astronomie- und Podcast-Kollegin aus dem anderen Podcast, das Universum, gemeinsam geführt haben mit dem Graslutscher, den ihr vielleicht unter seinem bürgerlichen Namen Jan Hegenberg kennt. Jan hat ein sehr schönes Buch geschrieben, nämlich Weltuntergang fällt aus. Da geht es um die Energiewende und dass es gar nicht so schwierig ist, das hinzukriegen in einer absehbaren Zukunft, so dass es am Ende wirklich schön für alle ist. Also das ist eine sehr schöne, positive, aber wissenschaftlich fundierte Analyse der Energiewende. Da haben Ruth und ich damals mit Jan drüber gesprochen. Wir haben auch Fragen beantwortet zu den Themen von Leuten, die den Podcast gehört haben. Also könnt ihr euch auch anhören. Wenn das nicht erscheinen sollte, ja, weil das hier jetzt kommt, was ich vorher gesagt habe, dann könnt ihr trotzdem einfach in den Shownotes auf den Link klicken, dann könnt ihr das trotzdem anhören. Ja. Das gibt's ja. Also irgendwas wird jetzt zu hören sein. Vielleicht kommt doch einfach jetzt hier meine Stimme, die sagt, Entschuldigung, gibt nichts.
Es gibt gar nichts, wir haben nichts gemacht. Wir haben frei, genießt das Sommerloch.
Ja,
und dann erzähle ich noch eine kleine Geschichte über Sommerloch, das Dorf, das neben meinem Heimatdorf lag. Nein.
Ja, das ist dann, wirklich. Ja, wir hören mal, was es jetzt zu hören gibt und danach werdet ihr wissen, was es zu hören gab. Ja, kann ich jetzt momentan mangels Informationen nicht sagen. Aber was auch immer kommt, kommt jetzt.
FM4.
Science Busters.
Live.
Alles rund ums Klima.
Herzlich willkommen zu einem Reusperer und Ausgabe 28 von Frag die Science Busters am 25. September 2023. Heute ist ein großer Tag für Österreich, zumindest wenn man Scheinklimaschutz-Fan ist, denn vor 4 Jahren ist im Parlament mit den Stimmen fast aller Parteien der Klimanotstand ausgerufen worden und in guter österreichischer Tradition fast völlig wirkungslos geblieben. Ein Papiertiger, den man heute nicht einmal mehr schnurren hören kann. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen waren deshalb heute beim Leopold-Fiegel-Denkmal am Minoritenplatz und haben den Bundeskanzler des Staatsvertrags, den Außenminister des Staatsvertrags natürlich paraphrasiert. Ich kann euch kein Klimaschutzgesetz geben. Wir haben nichts getan, muss man vielleicht ergänzen, aber glaubt an dieses Österreich. Naja, und übermorgen ist schon der nächste Rekord fällig. 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz. So viel politische Ignoranz gehört gefeiert und das machen wir heute eine Stunde lang in Frag die Science Busters. Die Headliner der Sendung fernmündlich aus Köln dabei, Claudia Frick, Meteorologin und Professorin für Wissenschaftskommunikation an der Technischen Hochschule Köln. Hallo.
Hallo.
Florian Freistetter, Astronom bei den Science Busters und gemeinsam mit Claudia Frick für den Podcast Das Klima verantwortlich. Hallo.
Hallo.
Und live neben mir im Studio Reinhard Steurer, Professor für Klimapolitik an der BOKU Wien. Hallo.
Hallo Martin und Respekt dafür, dass du dieser klimapolitischen Tristesse immer wieder humorvolle Seiten abgewinnen kannst.
Ja, das ist das, was ich kann. Ernst sein ist ein bisschen schwieriger für mich, deshalb lieber mit Witzen. Und dazu beantworten wir eine Stunde lang, wie baut man eigentlich ein Klimamodell? Weiß die Sonne, dass sie nicht schuld ist an der Erderhitzung? Müssen wir Wasserkraftwerke ab jetzt in die Innenstädte bauen? Und wir beginnen in wenigen Minuten mit, wie kann so wenig CO2 so wichtig sein? Produzent der Sendung Alex Wagner am Telefon. Wir werden euch empfangen, Lisa-Marie Bär und Anna Deiretzbacher, und wir starten mit Musik und dann gibt's Schaumparty mit CO2.
FM4
Science Busters
Live. Alles rund ums Klima. Ruf an oder schick uns deine Fragen über unsere FM4 Social Media Kanäle.
1000 Jahre sind ein Tag oder 1000 Tage sind ein Jahr, wäre wahrscheinlich der aktuellen Bundesregierung lieber, dann hätten sie nicht fast 3 Jahre schon verschwendet, um ein neues Klimaschutzgesetz aufzusetzen. Das war das Titellied der Serie Es war einmal der Mensch, und wenn wir als Menschheit nicht bald in die Gänge kommen, ist es tatsächlich das Motto für die nächsten Jahrzehnte, weil dann ist die Zivilisation steht am Spiel und eventuell, wenn wir ein bisschen Pech haben, die ganze Menschheit. Und das nur wegen des Kohlendioxids. Dabei ist es so wenig. Hört man immer und immer und immer wieder. Macht nur 0,04% der gesamten Atmosphäre aus. Ein Teil, für den der Mensch verantwortlich ist, der ist noch kleiner. Und wenn man Österreich hernimmt, noch viel, viel kleiner. Also es ist praktisch gar nichts. Ein Fliegenschiss Kohlendioxid in der Atmosphäre. Warum ist es eigentlich nicht wurscht, Florian Freistetter?
Ja, das ist deswegen nicht wurscht, weil das einer der Fälle ist, wo es halt nicht auf die relative Menge ankommt von etwas, sondern auf die absolute Menge. Also das ist nicht so wie in der Pandemie, wo man immer schauen hat müssen, wie viele Menschen pro 100.000 sind infiziert worden, sondern beim Klima kommt es darauf an, wie viel CO2 absolut in der Atmosphäre ist und nicht, wie viel da noch an anderem Zeug auch noch vielleicht ist. Weil das CO2 ist ein klimawirksames Gas, ja, oder Treibhausgas. Das heißt, ein Gas, das in der Lage ist, Wärmestrahlung der Erde zu absorbieren. Weil die Sonne wärmt die Erde auf, die Erde gibt dann einen Teil der Wärme wieder ins All ab und dann stellt sich ein Temperaturgleichgewicht ein. Und je besser die Erde die Wärme abgeben kann, desto niedriger ist die Temperatur. Wenn jetzt aber so klimawirksame Gase in der Atmosphäre sind, dann kann diese Wärmestrahlung der Erde nicht komplett durchgelassen werden, weil die CO2-Moleküle gerade die richtige Form haben, um die Wärmestrahlung aufzunehmen, geben sie dann wieder in alle Richtungen ab. Also das CO2 nimmt die Wärmestrahlung auf, die von der Erde kommt, und strahlt diese Wärme in alle Richtungen ab, zum Teil ins Weltall, aber zum Teil auch zurück zur Erde. Das machen auch andere Gase. Ja, das macht Methan, ist auch ein Treibhausgas, Ozon auch, aber andere Gase tun das nicht. Sauerstoff und Stickstoff zum Beispiel, die sind komplett wurscht, wenn es um den Treibhauseffekt geht. Die könnten genauso gut gar nicht da sein. Also da wird man trotzdem sterben, aber für den Treibhauseffekt sind es wurscht, die Gase. Also man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt nur das CO2 hernehme in der Atmosphäre und ich würde da eine einzige Schicht draus machen, aus Gas rund um die Erde rum, dann wäre die ja so ein paar Meter dick. Mhm. Und diese Schicht, die hält die Wärme zurück wie eine Decke und es wird wärmer. Die anderen Gase, die spielen da keine Rolle. Wenn wir jetzt aber die Menge an CO2 in der Atmosphäre vergrößern, dann wird die Decke dicker. Und dann wird es wärmer, auch wenn es insgesamt nur wenig CO2 ist. Es kommt halt beim Treibhauseffekt nur darauf an, wie viel insgesamt davon da ist. Je mehr CO2, desto wärmer.
Das heißt, wenn man eigentlich in Shorts, im Ruderleiberl mit Flipflops angezogen wäre, passend für die Temperatur, das wären jetzt vielleicht Stickstoff und Sauerstoff, dann würde es passen. Aber wenn man halt einen dicken Wintermantel hat und dann kommt noch ein Schal dazu und eine Haube und Ohrenschützer und dann noch Wärmepads, dann wird es halt zu viel, auch wenn es insgesamt nur ein paar Kleidungsstücke sind und eigentlich kann man sich trotzdem noch ganz gut bewegen.
Genau, es kommt nur auf die absolute Menge von CO2 und der anderen Treibhausgase an, nicht daran, wie viel die insgesamt von der Atmosphäre ausmachen. Das ist wurscht. Es kommt darauf an, wie viel da ist. Je mehr da ist, desto schlechter für uns. Wir müssen schauen, dass da weniger da ist, dann können wir die Krise in den Griff kriegen.
Und was Österreich dafür eine Bedeutung hat, haben wir ja schon in einer der früheren Sendungen besprochen, nämlich wenn alle Länder der Welt radikalen Klimaschutz betreiben würde, dann könnten wir uns auf die faule Haut legen und sagen, brauchen wir nicht, wir spielen gar keine Rolle, wir sind urwinzig, wir wollen da nicht mitmachen, aber wenn das nicht alle machen, dann muss ihm Österreich genauso mithelfen wie alle anderen, damit das besser wird. Genau, habe ich richtig zusammengefasst.
Ach so. Ja, ich dachte, das ist so offensichtlich, da muss ich jetzt nichts mehr drauf sagen.
Also der Reinhard Steuer hat, glaube ich, noch eine Analogie, die österreichischer ist noch.
Genau, das passt so richtig auch ins Radio für die vielen. Bei Vorträgen werde ich immer mit dem Argument konfrontiert und mein bester Vergleich dazu ist, man soll sich mal vorstellen, wie das ist, so mit 1,5 Promille Alkohol im Blut Auto zu fahren. Wenig Substanz, große Wirkung, wenn man Pech hat, fährt man gegen die Wand und stirbt dran. So ungefähr ist das dann bei CO2. Wenig Dosis, hohe Wirkung, wenn wir so weitermachen.
Das heißt mit 0,5 und so, das ist jetzt nicht wesentlich mehr. In Wirklichkeit hat man noch immer viel mehr Blut im Körper als Alkohol, richtig, aber die Wirkung ist schon gewaltig. Dann Prost und 0800-226-996 ist die Telefonnummer. Wir spielen wieder Musik. No More Lies, passenderweise, und hören uns danach wieder. Und da sind wir wieder mit einer Frage, die wir bekommen haben und die wir als Einleitung nehmen für die große Frage, die wir dann beantworten, nämlich woher wissen wir das eigentlich alles? Wie macht man Klimamodelle? Wie stellt man die her? Und als Präambel davor quasi, seit wann wissen wir, dass es Treibhausgase gibt? Beziehungsweise Treibhausgase gibt es ja schon immer, aber seit wann haben wir Menschen das wissenschaftlich beschrieben, Claudia Frick?
Also das wissen wir tatsächlich schon sehr, sehr lange. Anfang oder so erste Hälfte des 19. Jahrhunderts so rum wurde bekannt, dass es den Treibhauseffekt gibt, also so 1825 um den Dreh. Und wie dann der Einfluss von CO2 auf unser Erdklima ist, das hat tatsächlich so Ende des 19. Jahrhunderts rum Eunice Newton Foote herausgefunden und tatsächlich belegt, wie groß dieser Einfluss von CO2 eigentlich ist.
So lange ist das schon bekannt?
Ja, das sind schon ein paar Jährchen, ne?
Aber halt Ende 19. Jahrhundert und eine Frau, leider Pech gehabt, die hat sie wahrscheinlich nicht groß durchgesetzt, oder?
Ja, immerhin wissen wir jetzt, dass es sie war.
Weil ich kann mich erinnern, wir haben einmal in einer Fernsehsendung eine Nummer über sie gemacht und die hat das ja herausgefunden, publizieren wollen. Das wollte aber natürlich niemand publizieren, unterrichten hat sie erst recht nicht dürfen. Und ihr Mann hat, glaube ich, eine Zusammenfassung ihrer Forschungsarbeit auf einer Konferenz vorlesen dürfen.
Genau, das war dann quasi in ihrem Namen eine kurze Zusammenfassung verlesen von einem Mann. Immerhin wissen wir das heute, dass es tatsächlich eine Frau war, die diesen Einfluss von CO2 genau erforscht hat und wie wichtig diese Forschung eigentlich war.
Und wisst ihr, warum das heute alles anders ist? Zum Glück schon seit langem, weil sich Frauen das nicht mehr länger gefallen haben lassen und im zivilen Widerstand dagegen protestiert haben. So wie es manche heute tun und dagegen protestieren, dass man ihre Zukunft ruiniert.
Und deshalb kann Claudia Frick heute live auf FM4 arbeiten als Professorin an der TH Köln und beantworten, wie macht man eigentlich Klimamodelle? Was kommt da rein? Warum sind wir so sicher, dass das, was da rauskommt, was wir da modellieren, welche Annäherungen wir da treffen, dass das auch stimmt? Weil die letzten 40 Jahre hat es immer Prognosen gegeben und eigentlich hat das alles gestimmt und es wird nur immer präziser, je mehr es Daten gibt.
Ja, das hast du schon mal gut zusammengefasst. Also wie man Klimamodelle macht, ist im Prinzip sehr viel Kenntnis über physikalische Gesetze, ganz viel Programmcode, also man muss sehr viel programmieren, wenn man Modelle erstellen will, und ganz viel Schweiß. Also man braucht sehr viel Durchhaltevermögen. Man kann sich tatsächlich vorstellen, dass so ein Klimamodell ist wie ein in Quellcode, in Software gegossene physikalische Gesetze. Die kennen wir, ne? Wir kennen ja thermodynamische Gesetze, wie Gase sich verhalten, und nichts anderes ist ja die Luft, die wir um uns haben, die verschiedenen Gase, die drin sind. Wir wissen, wie Wasser sich verhält, Tropfen sich bilden, dass die Erde rotiert, und das alles gießen wir in Programmcode, der uns das modelliert, so genau es eben geht. Und wenn wir jetzt von Wetter ein bisschen Richtung Klima, wo wir ja gerade sind, denken, da muss da auch noch rein der Ozean, ne, der verändert sich. Der Abstand Sonne-Erde muss auch berücksichtigt werden, dass der sich verändert. Dann aber auch Dinge wie Rückkopplung, ne? Also der Permafrost schmilzt uns gerade. Mhm. Das hat Rückkopplung wieder auf das Modell. Das muss da auch rein. Wir Menschen tun Dinge. Das muss auch rein. So, ne? Und dann sind so Sachen drin wie, ja, pusten wir künftig genauso viel CO2 in die Luft wie heute oder nicht? Und das muss das Modell auch aufgreifen und abbilden. Das heißt, wir haben so Anfangswerte, Randwerte, dann haben wir das Modell mit ganz viel Physik und da kommt dann die Simulation am Ende raus.
Und je mehr Daten und je präziser die Daten sind, desto präziser das Ergebnis, nehme ich an.
Ja, und auch umso besser, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, umso besser auch die Rechenleistung ist von Großrechnern. Ne? Also das läuft ja alles auf großen Computern und die brauchen eine gewisse Rechenleistung, um das möglichst präzise zu machen und natürlich auch ganz viel Forschung, ne? Ausprobieren, lernen, entwickeln, verbessern. Und umso besser werden unsere Klimamodelle und umso präziser können wir sehen, worauf wir zusteuern.
Weil ja manche meinen, die Klimawissenschaft sei ein Untergangsirrsinn und die übertreibe maßlos. In der Regel ist es so, dass die Modelle die tatsächliche Entwicklung unterschätzen. Also die Dynamik in den Klimasystemen überholt unsere Vorstellung und unsere Prognosen meistens. Es gibt ganz, ganz wenige Beispiele, wo das umgekehrt war. Es ist fast immer, ui, das ging jetzt schneller als gedacht, ärger als gedacht. Mhm.
Also die gute Nachricht, dass die Rechenleistung besser ist und dass die Modelle präziser werden, ist gleichzeitig die schlechte Nachricht, weil die Prognosen ja nicht die günstigsten sind und sie stimmen bestenfalls, wenn sie nicht noch zu sanft kommuniziert sind. Das ist der Stand der Dinge der Klimamodelle, die leider oder Gott sei Dank sehr präzise sind. Danke Helmut für die Frage nach den Treibhausgasen. Ich hoffe, wir haben die beantworten können. Eunice Newton Foot hat das entdeckt und beschrieben. Foot schreibt man F-O-O-T-E, Foote mit Doppel-O, wenn du nachschlagen möchtest. Wir spielen wieder Musik. Man kann inzwischen anrufen 0800 226 996 und wir hören uns in Kürze wieder.
FM4 Science Busters. Live. Deine Fragen. Beantwortet von Martin Puntigam und seinem Wissenschaftsteam.
Bevor wir den Alex reinnehmen und seine Frage, ganz kurz noch eine Besprechung des eingangs erwähnten Feiertages, der heute in Österreich stattgefunden hat. 4 Jahre Klimanotstand. Ich war heute noch nicht so viel draußen, aber ich nehme an, alle Kindergärten und öffentlichen Gebäude sind ausgeflaggt. 4 Jahre Klimanotstand proklamiert. Das ist eine Riesenfeier und ihr habt ja auch hinterm Bundeskanzleramt mitgefeiert.
So ungefähr, ja. Das ist der neue klimapolitische Feiertag, den wir ab jetzt jedes Jahr feiern werden, solange die Regierung hinter ihren eigenen Zielen ist. Was ist passiert? Also vor 4 Jahren hat der Nationalrat tatsächlich auf die Wissenschaft und die Fridays gehört und den Klimanotstand anerkannt. So weit, so gut. Das Blöde ist nur, dass sie den mittlerweile vergessen hat und der Bundeskanzler selber eher auf die Klimakrisenverleugner aus dem Umfeld Trump hört und Klimawissenschaft als Untergangsirrsinn fast schon bezeichnet. Ne? Also insofern war es wichtig, daran zu erinnern, wo wir einmal waren, wo wir heute stehen. Und um das noch schön visuell aufzubereiten, haben wir dem Leopold Fiegel, dem großen Vorbild des jetzigen Bundeskanzlers, die Augen verbunden und die Ohren zugemacht. Zum einen, um zu zeigen, dass die ÖVP im Klimanotstand nichts mehr sieht und hört. Aber auch für diejenigen, die sagen, na, was kann jetzt der arme Fiegel dafür, gibt es eine zweite Interpretation. Und zwar muss er nicht mehr dabei zuschauen, wie aus der einst staatstragenden Partei eine rechtspopulistische Partei geworden ist, die eben nicht Probleme ernsthaft lösen will, sondern die Augen davor verschließt, die nicht auf Zusammenhalt setzt, so wie Fiegel das einst gemacht hat, sondern auf Spaltung, indem sie von den Normalen und den Anderen redet, die nicht bemüht ist, eben mit allen bemühten Kräften des Problems lösen, sondern hetzt gegen Klimaaktivistinnen und sie kriminalisiert. Das muss er alles nicht mehr hören und sehen. Auch die Normaldiskussion geht an ihm jetzt vorbei. Also insofern dürfte uns dankbar sein.
Das zweite berühmte Leopold Fiegel-Zitat, Österreich ist frei, ist ja quasi der Stoßseufzer vieler Menschen in Österreich, die sie wünschen, dass Österreich gar nichts tun muss, weil es so winzig ist und alle anderen auch nichts tun. Da ist der Alex in der Leitung und hat diesbezüglich eine Frage. Hallo Alex.
Ja, hallo, grüß euch, guten Tag. Ich hoffe, ihr hört es mir gut. Ich bin gerade nur im Ausland unterwegs, also ich stehe gerade, kein Problem.
Wir können sie nicht überprüfen, ja.
Natürlich stehe ich. Sicher safety first. Was mich natürlich etwas wundert oder was mich interessiert, wo ich, wie ich vorher schon im Talk gehört habe, wir reden da teilweise von 0,00%, irgendeinem Ausmaß, was wir in Österreich oder im europäischen Land oder in der EU verbrauchen. Es gibt aber so viele Länder, die nicht annähernd solche strengen Richtlinien haben in der Industrie, geschweige denn, ich möchte von Schifffahrt gar nicht rechnen, wie viele Kreuzfahrtschiffe, Industrieschiffe mit Schweröl unterwegs sind, die einiges mehr ausblasen. Dort findet man aber keine Klimaaktivisten, die sich auf die Straße kleben. Flugzeuge, die weltweit zu Hunderttausenden am Tag fliegen, die mit Kerosin, das heißt einer des Abfallprodukt von Öl, ja, also nicht einmal die High Quality, die wir in den 100 Oktan oder 89 Oktan fahren. Solche Sachen gehen mir ein bisschen unter.
Also Österreich und, quasi als Klimavorbild, als Klimaschutzvorbild, während die anderen hintendrein hinken, um das schnell zusammenzufassen, ist dein ja, Eindruck genau, ja. Und Reinhard Steurer schüttelt aber schon den Kopf.
Ja, also zum einen ist es so, dass wir, wenn man sämtliche Daten anschaut, natürlich nicht Vorbild oder Vorreiter sind. Was wenige wissen, unser CO2-Ausstoß pro Kopf ist nach wie vor über jenen von China. Wenn man den Konsum uns zurechnet, also wenn man die Produkte, die China produziert, die wir konsumieren, noch bei uns einrechnet, ist noch viel schlechter. Und wir haben in etwa 0,1% der Weltbevölkerung, aber steuern 0,2% der Emissionen bei. Was jetzt natürlich richtig ist, ist, wenn wir jetzt von 0,2 auf 0% gehen, wird nichts damit gerettet. Dafür gibt es ja Klimaschutzabkommen, ja, die internationalen Konferenzen, die seit 25 Jahren jedes Jahr stattfinden. Da hätte man sich auf Ziele geeinigt, mit denen man, wenn man sie einhält, unter 2 Grad bleiben könnte. Und wenn jetzt alle ihre Ziele einhalten, auch Österreich, dann wäre das Problem gelöst. Jetzt fangen wir schon an, die Ziele nicht einzuhalten. Also es ist absehbar, dass das 2030-Ziel nicht einzuhalten ist, 40 nicht einzuhalten ist. Dann fliegt das Ding auseinander, weil andere beobachten das, machen das genau gleich. Und so machen wir es schon seit 25 Jahren. Und nur ein kleines Detail ist wichtig. Wenn man sich die Länder anschaut, die unter 1% Treibhausgase beisteuern, dann sind es in Summe 150 Länder. Alle könnten sagen, wir sind viel zu klein, wir können doch nichts tun. Wenn man diese 150 aufaddiert, ist das neben China der größte Emittent in Summe. Ja. Und entweder alle tun was oder das wird halt nichts. Übrigens immer auf die anderen zeigen, egal ob auf dem Flugverkehr oder auf dem Schiffverkehr, nennt man Whataboutism. Das bedeutet so viel wie, ja, was ist denn mit dem? Und was ist denn mit dem? Also man zeigt immer mit dem Finger auf die anderen, ohne bei sich selbst anzufangen. Und entweder wir fangen an oder das war's dann. Ja, also das ist noch in unserer Hand, aber nicht mehr lange.
Natürlich, ganz kurz zusammengefasst, und ich verstehe auch die Sinnhaftigkeit des Themas und auch, dass man was machen muss, aber es ist im Kollektiv, wie du selber sagst, das ist das große Problem. Im Kollektiv kommt mir nicht so vor. Das heißt, wir steigen jetzt alles auf Elektro um, beispielsweise. Auch allein diese Produktionen kosten enorm viel Geld, enorm viel CO2 in der Produktion. Das sind seltene Erden in Ländern, wo halt ausgebeutet wird gewissermaßen. Wir haben in Österreich Windkraft, wir haben Wasserkraft.
Ja, aber
allein
zugleich
ein Windrad aufzustellen, wie viel CO2 das produziert, allein diese LKWs, die ein Blatt bringen, geschweige denn so ein Windrad aufzustellen. Also das sind alles Dinge, wo ich sage, es klingt zwar alles gut, wir tun was dahingehend. Ich wohne in der Nähe. Bei uns stehen teilweise 50% der Windräder still, weil sie
Alex,
produzieren.
Ich kenne die Argumente, über das reden wir liebend gern, wie viele Ressourcen nicht die Windräder und die Photovoltaikanlagen verbrauchen. Weißt du, wie viel Prozent des globalen Schiffverkehrs im Moment nichts anderes macht, als fossile Energie herumzufahren? Erdöl, Kohle und Flüssiggas. Die Hälfte des globalen Schiffverkehrs ist nur fossiler Energietransport. Das würden wir uns sparen und dann wären die anderen Ressourcen, die wir für Windräder und dergleichen einsetzen, sehr sinnvoll verwendet und wir würden quasi nicht mehr 3 Erden brauchen, um unsere Bedürfnisse zu decken.
Das bin ich absolut dabei. Es ist aber eine Möglichkeit, die zu suchen ist, die weder nur Strom heißt, weil Strom allein und die Speicherung ist einfach maximal ein Problem derzeit.
Alles elektrifizieren ist die Lösung. Von der Mobilität über den Haushalt und so weiter. Warum? Weil es keine Emissionen verursacht. Und wenn wir alles elektrifiziert haben, dann ist auch die Produktion der Windräder schlussendlich emissionsfrei, weil in der Produktion keine fossile Energie verwendet wird. Das ist der Schmäh.
Wenn man so schafft,
um das geht's.
Also es ist dann wird gut.
Ja.
Aber da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt.
Aber irgendwann muss man anfangen, weil sonst.
Natürlich, keine Frage.
Also sonst wird es nicht weniger.
Ein Gegner, ich bin dafür, ich habe 2 Kinder, ich möchte eine schöne und heile Zukunft für meine Kinder haben.
Ich verstehe die Bedenken, aber es ist ganz einfach so. Entweder wir tun jetzt oder es wird zu spät sein. Möglicherweise kommt die Erkenntnis, dass wir eigentlich tun hätten sollen in 10, 15 Jahren, wenn es so richtig krass ist, und dann wird es zu spät sein. Dann sind wir schon nahe 2 Grad wahrscheinlich. Und dann können wir Wissenschaftler nur sagen, naja, 2020 wäre ein guter Zeitpunkt gewesen. Jetzt geht es nur noch darum, das Allerschlimmste zu verhindern.
Wir haben in unserer letzten Sendung, Alex, haben wir auf ScienceBusters Podcast hochgeladen, als Sommerspecial, hat die Lisa Oberts auch gesagt, umgekehrt geht's genauso. Also es ist ja oft so in einer Siedlung, nehmen wir jetzt das Beispiel Weihnachtsbeleuchtung, da fängt jemand an, die Weihnachtsbeleuchtung üppiger zu machen, auf einmal schmücken alle ihre Balkone. Das geht umgekehrt aber auch, der Erste, der ein E-Bike verwendet, regelmäßig, von dem man es nicht erwarten würde, der ist ein großer Schauwert, und wenn der noch sagt, ich bin viel schneller, ich brauche keinen Parkplatz suchen, ich spare mir die Versicherung fürs Auto und, dann beginnt es, und so soll man das vielleicht sehen, wenn ich den Reinhard Steuer richtig verstanden habe. Wir müssen halt einfach anfangen, es sind kleine Schritte, aber kleine Schritte in die richtige Richtung ist besser als Stillstand und Rückschau.
Natürlich, keine Frage. Und wie gesagt,
und vieles
ich
davon
lieber noch wirklich manuell Fahrrad als E-Bike und versuche auch das zu gehen, was machbar ist. Nur ich bin halt beruflich im Außendienst tätig und da reichen mir oft Elektrokilometer einfach nicht aus. Ja, also das ist natürlich dann ein Thema.
Wobei sich das auch ändern wird die nächsten Jahre. Also da ist die Technologieentwicklung enorm schnell, da kommt viel auf uns zu. Und sehr viel davon aus China, weil die Deutschen das komplett verschlafen haben.
Das stimmt, ja. Und somit ist wieder ein Industriestaat an der Macht. Und wie gesagt, ich glaube, dort wird auch was Stahlindustrie und Co. Aber wie gesagt, da scheiden sich die Geister. Ich kenne die Zahlen nicht, ich kann sie auch messen, ganz ehrlich.
Also man kann das eh alles wissen und diskutieren, aber in der Praxis ist es gut, wenn man beginnt, was zu verändern. Und da danke für deine Frage, Alex. Und weiterhin gute Fahrt. Komm gut dorthin, wo du unterwegs bist.
Ebenfalls. Und auf eine gesunde Welt.
Ja, ciao. Danke sehr.
Mach's gut, danke.
Ciao. 0800 226 996. Es gibt jetzt wieder aneinandergereihte Noten mit Instrumenten gespielt und digitalisiert. Und dann kommen wir wieder.
FM4. Frag die Science Busters. 0800 226 996.
Wir haben im Vorfeld auf Instagram aufgerufen, uns Fragen zu schicken. Das ist auch passiert. Ching84 hat eine Frage geschickt, nämlich CO2-Bilanz Fliegen versus Fleisch essen. Dürfen Veganer fliegen? Soll ich auf Fluggäste angefressen sein? Das ist natürlich sehr pointiert formuliert, Florian Freistetter. Aber wie schaut das aus? Was antwortet man jemanden, der sagt, ich esse ja kein Fleisch, ich lebe vegan, darf ich deshalb nicht fliegen? Das ist quasi drei Körner, ein Elfer. Gibt's das im Klimaschutz?
Naja, das Problem an der Sache ist das Gleiche, was wir schon vor der Musik besprochen haben. Es ist immer leicht zu sagen, da die anderen machen das. Ja, der fliegt, ich fliege nicht, dafür mache ich das und die anderen machen das. Also das ist immer ein bisschen problematisch, das so abzuwälzen. Wenn man sich das mal global anschaut, ist die Sache, was das Fliegen angeht, schon mal eine sehr europäisch oder westlich zentrierte Frage, weil es gibt ja ganz viele Gegenden, wo die Menschen nicht im Sommer den Langstreckenflug nach Hawaii machen oder mal eben zum Shoppingtrip irgendwo nach London fliegen oder Businessflug von Klagenfurt nach Wien machen oder irgendwie sowas. Also das machen ja nicht alle Menschen. Die meisten Menschen in ihrem Leben sind noch nie in einem Flugzeug gesessen auf der Welt. Das ist bei uns nicht so offensichtlich, weil bei uns ganz normal ist, dass irgendwie überall Flughäfen rumstehen und Flugzeuge fliegen, aber geflogen wird gar nicht mal so viel. Aber überall wird gegessen. Da kommt es halt dann darauf an, was gegessen wird. Und die Fleischproduktion, die hat global gesehen einen ziemlich großen Anteil an den Treibhausgasen. Ungefähr so 14% rum ist das, was die Fleischproduktion, das Lebensmittelproduktion, Tierhaltung und das alles irgendwie ausmacht. Der Flugverkehr global gesehen, der macht viel weniger aus. Es sind nur um die 3%. Das heißt, wenn man das so sagen will, dann sollten die Veganer fliegen dürfen. Aber die Leute, die mit Das Problem ist, dass natürlich alles weg muss. Ja, es muss der Flugverkehr muss reduziert werden, die unnötigen Flüge müssen reduziert werden und wir müssen auch die Nahrung umstellen. Ja, also vegan zu essen oder doch nur den Fleischkonsum zu reduzieren, das hätte einen wirklich, wirklich großen Impact auf die Treibhausgasemissionen, der ganze Lebensmittelsektor. Also das wäre wirklich wichtig. Und ja, wenn man jetzt so pointiert antwortet, wie Ching84 gefragt hat, dann sollte man als Veganer sowieso nicht fliegen, weil das vegane Essen im Flugzeug ist noch viel grauslicher als das normale Essen. Und im Zug, zumindest in manchen Zügen der Deutschen Bahn, habe ich durchaus schon gutes veganes Gulasch bekommen, auch wenn der Zug leider immer nicht so pünktlich ist, wie er sein sollte.
Das heißt, um das zu paraphrasieren, drei Körner, ein Elfer, wenn bei uns drei Leute beginnen, vegan zu leben, darf in einem Land, wo man nicht so leicht zum Fliegen kommt, jemand das erste Mal fliegen. So könnte man das abtauschen.
Ja, genau. Naja, eigentlich nicht wirklich, aber okay.
Ich wollte auch noch ergänzen, wie du gesagt hast, Florian, wir brauchen alles auf einmal, weil die Zeit so knapp ist. Wir können uns nicht mehr leisten, die ganze Zeit mit dem Finger auf das andere zu schauen und uns quasi freizukaufen, dass wir doch das und jenes noch dürfen. Und wie kommt man zu dem alles auf einmal? Na, nicht über den ökologischen Fußabdruck, also dass jeder Einzelne ein bisschen weniger fliegt, Fleisch isst, Autofahrt, sondern da kommt der ökologische Handabdruck ins Spiel, den fast niemand kennt, obwohl er viel wichtiger ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass man politisch aktiv wird, aufzeigt, auf die Straße geht, wählt und alles mit der Botschaft, so kann es nicht weitergehen, ich will echten Klimaschutz, ich wähle Scheinklimaschutz ab. So kommt man eben zu Regeln, die alle gelten, und dann kann man an allen Ecken auf einmal anfangen, und anders wird das nicht gehen.
Gut, vielen Dank für die Antwort, vielen Dank für die Frage. Ching 84, die hoffentlich ausreichend beantwortet ist. Wir schaffen vielleicht noch zwei Fragen, bevor wir dann in die Schlussgerade, in die Zielgerade, das heißt, es einbiegen müssen, und dann kann man die Nachrichten und danach Sounds Like FM4. Deshalb spielen wir jetzt kurz und schnell Musik und hören uns danach wieder.
FM4 Science Busters Live. Alles rund ums Klima.
Ich werde jetzt ein paar Fragen zusammenfassen, weil wir nur noch wenig Zeit haben und möglichst viel beantworten wollen. Eine Frage ist gekommen: Wieso haben ein paar hundert Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen eine Deklaration unterschrieben, dass es gar keinen Klimanotstand gibt? Die Antwort ist:
Weil sie sich nicht auskennen, weil sie nicht vom Fach sind und sie die Realität, die harsch ist, für eine Zumutung halten.
Es ist so, wie wenn man eine neue Sitzecke machen möchte, dann sagt man ja auch nicht, die Handwerker im Ort haben alle unterschrieben, aber der Tischler sagt, dort geht sich keine Sitzecke aus, dann sagt man ja auch nicht, der Automechaniker wird schon richten.
So ungefähr. Oder es ist so, wie Bhakti meinte, Corona sei nur eine Grippe. Er war zwar Mediziner, also vom Fach, aber er hat es als Zumutung empfunden, dass das Virus jetzt irgendjemand einschränkt.
Der Martin fragt, wenn alle E-Autos fahren, was nie passieren würde, vermutet er, woher nimmt der Staat dann die fehlenden Steuern aus, wenn er keine Mineralölprodukte mehr besteuert? Und ich glaube, da kann man wirklich Hoffnung machen. Im Steuern erfinden sind alle Staaten weltweit sehr, sehr gut. Also da findet sie sicher in Windeseile eine Lösung viel, viel schneller, als das Klimaschutzgesetz fertig ist.
Naja, nachdem ich bei den Science Busters bin, würde ich schon Zweifel anmelden und sagen, ich denke, wir müssen die Klimakatastrophe riskieren, damit die Mineralölsteuer nicht versiegt. Die ist echt wichtig.
Und die Claudia fragt noch, ist abschätzbar, wie schlimm sich die Klimakrise auf die Nahrungssicherheit, Wasservorräte und Migrationspolitik auswirken wird? Und das ist eine Frage von Claudia an Claudia.
Das ist ja passend. Also die Frage ist ja, also die Antwort auf das Ob ist ja. Und die Frage auf das Wie ist super kompliziert, weil es natürlich auch davon abhängt, wie wir jetzt darauf reagieren und wie wir mit allem umgehen. Aber was wir ja wissen, ist, dass Lebensmittel, wenn wir jetzt nur mal von Landwirtschaft reden, wir lassen jetzt mal die Tiere schon außen vor von Landwirtschaft reden, ne? Die Klimazonen verschieben sich, die Zeiten, in denen Pflanzen blühen und die Orte, an denen sie gedeihen können, die verschieben sich. So, das heißt, da wird einiges passieren. Jetzt kann man sagen, ja gut, dann switchen wir halt zu anderen Lebensmitteln. Das ist aber auch ein Prozess und der Boden muss dafür passen und wir brauchen dafür Wasser und dann kommt das Wasser dazu, was an vielen Stellen knapp wird und gleichzeitig auch ein Qualitätsproblem hat. Und umso knapper das Wasser wird, umso höher wird die Schadstoffkonzentration auch darin. Also wir konkurrieren dann zwischen, wir brauchen Wasser für Nahrung, wir brauchen Wasser zum Trinken, wir brauchen aber auch Wasser für Industrie oder Stromerzeugung. Das wird ein sehr starkes Thema sein. Und dementsprechend hängt da eben auch Dinge dran wie Migration, je nachdem, wie entschieden wird und wie sich das Klima an den Orten verändert, wird es zu Migration kommen und wie wir damit umgehen, das ist eine Frage, die wir gemeinschaftlich entscheiden müssen. Auch wenn wir das vielleicht jetzt nicht wollen, werden wir es tun müssen.
Kurzum, wir schrumpfen die lebbaren, die fruchtbaren Teile der Erde durch Trockenheit, durch Hitze, durch steigende Meeresspiegel, dadurch versalzende Böden. Und da wird es auf den Teilen, wo noch gut gelebt werden kann, einfach ein bisschen ungemütlicher und enger werden. Das zeichnet sich ab.
Die Eva hat noch gefragt, angesichts der Erderwärmung, wie hängt das mit Biodiversität zusammen und was kann man da als Einzelne machen? Das haben wir, glaube ich, die ganze Sendung lang beantwortet. Nahrungsaufnahme, Gepflogenheiten umstellen, die Mobilität verändern, Parteien, die an Klimaschutz nicht interessiert sind, abwählen und. Also in Wirklichkeit alles im Blick haben, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber hoffen, dass es doch von heute auf morgen gelingen kann, weil ja nicht mehr viel Zeit ist.
Genau, also das Wichtigste ist wirklich politisch aktiv sein in jeder erdenklichen Form. Das fängt beim Reden drüber an, da verschiebt man schon Normen. Stellt euch vor, ihr sagt auf einmal, also ich verstehe jetzt die Klimakleber, weil der Klimanotstand ist wirklich groß. Das würde Normen verschieben, das würde so manche irritieren. Genau so muss man das machen. Und dann auch wirklich lautstark Klimaschutz einfordern, denn sonst wird er nicht kommen. Entweder der Druck steigt auf Regierungen, Politiker, oder sie werden so weitermachen wie bisher.
Wir haben noch eine Frage bekommen als Audio-File, die wir gerne einspielen, weil Reinhard Steurer sitzt mir gegenüber mit wohltemperierter Stimme, aber es gibt Menschen draußen, die sich Sorgen machen.
Lieber Herr Steurer, Ihren Twitter-Aktivitäten zufolge beschäftigen Sie sich 24/7 eingehend mit der Klimakrise und sind im stetigen Austausch mit JournalistInnen und PolitikerInnen, die das Ausmaß der Klimakatastrophe nicht verstehen. Wie halten Sie das aus? Wie können Sie da immer weitermachen? Wir kommen nur vom Beobachten täglich an unsere Grenzen.
Sagt die Rosa und der Oskar und da fertigt ihren Aufruf. Wie geht das?
Ja, vielen Dank. Sehr nett. Manchmal ist es sehr schwierig, muss ich eingestehen. Und ansonsten mit viel Sarkasmus, ohne Humor ist es eh fast nicht mehr auszuhalten. Dann auch mit viel Ausgleich. Also ich tue hin und wieder was anderes wie twittern oder mit Medien reden. Sehr gern draußen in den Bergen. Und dann, glaube ich, braucht man die richtige Motivation. Die ist bei mir schon längst nicht mehr der Antrieb, irgendwas verändern zu wollen. Der, glaube ich, ist mal abhanden gekommen. Ich mache das seit 25 Jahren und sehe, wie zäh das ist. Meine Motivation kommt daher, dass ich nichts unversucht lassen möchte, unversucht gelassen haben möchte, so ungefähr, damit man nicht im Nachhinein vorwerfen muss selber, Mensch, das hätte man noch probieren können. Also es ist eine Motivation, die aus mir herauskommt.
Also und nicht reine Selbstzucht, damit du dir in der Zukunft noch in den Spiegel schauen kannst, dich in den Spiegel schauen kannst.
Ich denke an das, was mich meine Kinder, Enkelkinder in 20, 30 Jahren fragen werden. Was hast du eigentlich du gemacht, dass dir Leben damit beschäftigt, Bücher schreiben, wäre zu wenig. Das ist tatsächlich meine Motivation gewesen, dann mich den Medien auszusetzen. Für Wissenschaftler ist das grundsätzlich außerhalb der Komfortzone, aber ich habe gefunden, es ist wohl nötig, weil Bücher schreiben allein reicht nicht mehr, wenn das Ganze wirklich so eskaliert.
Das heißt, entweder was unternehmen oder den Kontakt zu den Verwandten abbrechen, wenn man sich den Fragen in Zukunft nicht stellen möchte. Das war's von uns. Danke vielmals für alle, die uns Fragen geschickt haben. Danke Florian Freistetter, Claudia Frick, danke Reinhard Steurer im Studio. Wenn es noch Fragen gibt, bitte an sciencebusters.fm4.orf.at oder die Social-Media-Kanäle von FM4. Danke an Alex Wagner, der die Sendung produziert hat, an Lisa Marie Beer und Anna Theiretzbacher, die Anrufe entgegengenommen hat. Übermorgen Mittwoch, 27.09., großer Festtag, 1000 Tage kein Klimaschutzgesetz, da wird viel los sein auf den Straßen und je mehr sich dort zeigen, je mehr dort aufzeigen und sagen, dass sie das blöd finden, dass es noch immer kein Gesetz gibt, desto eher passiert vielleicht vor der Wahl doch noch ein Wunder. Kleben, spazieren, demonstrieren, was auch immer. Denn nur wer noch immer über die Form reden möchte, übers Wie und nicht übers Warum, der hilft den Leugnerinnen und Blockierern und hat eigentlich kein richtiges Interesse am Klimaschutz, auch wenn er es vorschützt.
So, jetzt habt ihr gehört, was es zu hören gab oder nicht zu hören gab, aber ich will natürlich trotzdem noch wissen, was das Sommerloch ist, das direkt neben Claudias Geburts- oder Heimatsort lag.
Ja, das ist das Dorf Sommerloch bei Bad Kreuznach. Das heißt Sommerloch, ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz. Es war wirklich so, also so zwei Dörfer neben meinem Heimatdorf. Und es war jeden Sommer so, dass während dem Sommerloch JournalistInnen da aufgelaufen sind.
Wollte ich fragen, die kommen natürlich in den Schaden hin, oder?
Ja, natürlich. Und es gab dann immer so tolle Gespräche über das Sommerloch in Sommerloch. Und Ich glaube, alle waren total begeistert, die aus Sommerloch kamen. Ja, nein, also ich war da sehr oft, sehr schönes Dorf, kann ich empfehlen. Fahrt dahin und genießt das Sommerloch in Sommerloch.
396 Einwohner, sagt mir die Wikipedia.
Ja,
ich weiß nicht, ob viel los ist, aber...
Nee, ist ein sehr kleines Dorf. Ich glaube, das ist zwischen dem Ort, wo ich herkomme und Sommerloch liegt, glaube ich, da liegt Mandel und St. Kathrein oder so. Ja, es ist nicht viel los. Ja,
also die Liste der Kulturdenkmäler besteht aus, Wikipedia sagt mir das, aus dem Dorfgemeinschaftshaus der katholischen Kirche, Grabsteinen, einem Wegkreuz und zwei Wohnhäuser. Also das sind die Kulturdenkmäler dort.
Ja, und das Ortsschild.
Und das Ortsschild.
Und das Ortsschild. Das ist quasi schon deutschlandweit bekannt. Ja, nee, es ist ein wirklich kleines Dörfchen. Es liegt idyllisch und ja, die Leute sind da immer hingefahren. Das war echt so ein Standardding. Habe ich super oft in den Nachrichten gesehen im Sommerloch.
Okay, na, vielleicht gab es ja eh kein Sommerloch bei uns. Gibt es irgendwie saure Gurkenzeit, sagt man das eigentlich noch?
Ich glaube, das sagt man nicht mehr, aber ich mag Gurken, von daher wäre ich voll dabei. Ja.
Ja, mal schauen. Finden wir sicher auch eine Klimaverbindung zu sauren Gurken und zu Sommerlöchern. Vielleicht machen wir da nächstes Jahr eine eigene Folge drüber. Sommerlöcher und saure Gurken in Zeiten der Klimakrise.
Hast du gerade vorgeschlagen, ich könnte eine Folge über Gurken und Klimakrise machen?
Da gibt es sicherlich
nicht sagen was. Sollen. Ja, jetzt, das wird passieren.
Oh, ist okay. Gut, dann haben wir zumindest was fürs nächste Mal. Und ja, in der nächsten Folge, da sollte es dann wieder Sommerloch geben, wahrscheinlich auch keine sauren Gurken, sondern eine normale Folge, aber weil wir jetzt, wie gesagt, Juni haben und die nächste Folge Mitte September erscheinen wird, haben wir noch keinen Schimmer, was wir da machen werden. Aber es wird etwas passieren.
Ja, und wir freuen uns drauf.
Allerdings.
Wieder mit frisch gestärktem, erholten Sommerlaune zurück ans Podcasten gehen.
Genau.
Und bis dahin freuen wir uns natürlich wie immer darüber, wenn ihr uns schreibt, ob über das Sommerloch oder über das, was ihr gehört habt in dieser Folge. Schreibt uns gerne Nachrichten direkt an die E-Mail-Adresse podcast@dasklima.fm oder hier unter der Folge kommentieren auf dasklima.fm. Da gibt es natürlich auch die Shownotes, genau mit den Links. Und wir freuen uns total, wenn ihr uns weiter abonniert und zuhört. Auch jenseits des Sommerlochs, auch wenn wir wieder normale Folgen machen. Wir freuen uns umso mehr, wenn ihr uns auch auf Social Media anschreibt und verlinkt. Ich freue mich da immer sehr und kann nur sagen, schreibt ruhig, auch wenn ihr eigentlich erstmal denkt, nein, will ich nicht. Macht gerne.
Macht das.
Ich freue mich nett. Immer.
Genau.
Ja, gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge in 2 Wochen.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Bei mir jetzt gerade gepiepst, jetzt weiß ich, wo es hergekommen ist. Mein Kalender hat gepiepst, sorry. Mir hat mir mitgeteilt, dass eigentlich jetzt eine Lehrveranstaltung wäre, die ich aber diese Woche ausfällt und ich war gerade panisch, warum mein Rechner piepst.
Ja, auch überhitzt.